Die DHV-News vom 15. Mai 2020. Schützt Cannabis vor Covid-19? CBD, Richterin will nochmal überlegen. Herzlich willkommen bei den DHV-News und vielen Dank für 140.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Am besten gleich noch mehr werden, schnell diesen Kanal liken, ihr seid im Trend. So, jetzt habe ich zuerst für euch eine Menge Videotipps und zuerst geht es hier um ein Video des Verschwörungskünstlers Ken Jebsen alias Ken FM. Der hat am 3.5. ein Video mit dem Titel Gates kapert Deutschland veröffentlicht. 3 Millionen Aufrufe, Wahnsinnshit, super erfolgreich, sehr gelungen, was man schon am ersten angezeigten Kommentar mit fast 500 Likes sieht unter diesem Video. Da hat nämlich ein Michael S. erkannt, dem ist aufgefallen, dass das Bundesministerium für Gesundheit mit BMG die gleiche Abkürzung hat wie Bill und Melinda Gates. Also Volltreffer, das beweist alles im Kreise der Verschwörungskünstler. Aber ich will jetzt nicht keinen Tipp für dieses Video abgeben. Ich werde es auch nicht verlinken. Ihr habt jetzt genug Informationen über das Video, wenn ihr das noch gucken wollt. Es geht mir eher um die Parodie zu diesem Video von Ökonomieprofessor Justus Haukapp, der für uns 2018 die Studie zu den Kosten der Cannabis-Prohibition in Deutschland gemacht hat. Und dass der vor lauter Zahlensalat seinen Humor nicht komplett verloren hat, zeigt eben diese Parodie auf Ken Jebsen und seiner Theorie über die Cannabis-Weltverschwörung. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Ob Sie in Spanien am Strand einen Eimer Sangria saufen dürfen, bestimmt die internationale Cannabis-Lobby. Wer bestimmt, ob Sie im Stehen pinkeln dürfen? Wer bestimmt, ob Sie bei Rot oder Grün über die Ampel gehen dürfen? Opel oder Ford? Ja oder nein?
Ja, also Haukapp erklärt in dem Video übrigens auch, was der DHV mit dieser Cannabis-Weltverschwörung zu tun hat. Guckt euch das also gerne an, wenn ihr ein bisschen verrückten Quatsch irgendwie mal zwischendurch irgendwie euch geben wollt. Mein nächster Tipp betrifft MyLab, ganz was anderes, die allseits beliebte Wissenschafts-YouTuberin. Viele von euch kennen sie sicherlich und die hat sich jetzt zum ersten Mal in einem Video mit Cannabis befasst und trägt darin den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu Cannabis vor, so wie sie den sieht und auch dazu kleiner Ausschnitt.
Cannabinoide wie THC können akut giftig sein, allerdings erst ab einer Dosis, die man sich als Mensch nicht auf einmal reinkiffen könnte.
Wenn ihr euch dieses Video anseht, dann kommentiert doch mal hier in der Kommentarspalte, wie ihr das findet, ob ihr da vielleicht Fehler in der Darstellung gefunden habt, ob ihr da irgendwas anders seht oder ob das so passt für euch oder ob ihr euch vorstellen könnt, auch dieses Video von MyLab Eltern oder Großeltern zu zeigen, um die ein bisschen aufzuklären über Cannabis. Der nächste Tipp führt zum ARD-Weltspiegel, sowieso eins meiner Lieblingsformate. Und da gibt es jetzt eine Sendung, die sich mit dem Anbau von medizinischem Cannabis in Lesotho in Afrika befasst. Und es ist eins der ersten Länder in Afrika, die den Anbau von medizinischem Cannabis legalisiert haben, auch um Devisen ins Land zu kriegen. Und das Video zeigt schön, wie ausländische Investoren von dieser neuen Regelung profitieren, aber die arme Landbevölkerung, die Bauern eben nicht, die schon lange traditionell eben Hanf anbauen als Genussmittel und das teilweise auch exportieren und die aber eben nichts davon haben von dieser Regelung. Und das zeigt einmal mehr, dass Cannabis auch als Genussmittel legalisiert werden muss, damit alle was davon haben. Den Link zu diesem Video wie zu allen anderen Videos auch findet ihr in der Videobeschreibung. Am nächsten Videotipp hängt eigentlich ein großes Thema. Da habe ich noch überlegt, mache ich da einen eigenen Punkt draus oder nicht. Letztendlich ist es aber nicht in Medien aufgetaucht, deswegen nehme ich es mal hier mit in die Videotipps. Es geht um die Global Commission on Drug Policy. Viele fleißige Zuschauer der DHV News kennen das. Das ist im Prinzip das weltweit höchstrangige Gremium oder Netzwerk, das Drogenprohibition grundsätzlich kritisch sieht und Alternativen vorschlägt. Da sind also etliche ehemalige Staatspräsidenten dabei und Milliardär wie Richard Branson ist dabei, also wirklich hochkarätige Leute. Und jetzt gibt es da einen neuen Jahresbericht und diesmal gibt es statt Medienerwähnungen ein Video von der Vorstellung des neuen Berichts und wie der diskutiert wird und so weiter. Auch dazu ein kleiner Ausschnitt.
The report makes some very significant recommendations, both for national responses, for regional responses, and particularly for the global multilateral response to organized crime. The Global Commission itself is a really unique body. It was founded in 2011, and it consists of 26 commissioners. Now, those commissioners are really high-profile people. 14 of them are former heads of state, and we have some of those commissioners online with us today to discuss the report.
In die Videobeschreibung habe ich euch dazu noch auch die Pressemitteilung der Global Commission on Drug Policy reingepackt. Und da findet ihr auch einen Link zu dem ganzen ausführlichen Dokument. Also wenn ihr viel englischen Text lesen wollt und was die ganz großen Prohibitionskritiker dieses Jahr zu sagen haben, dann könnt ihr euch da mal durchfuchsen. Und der letzte Videotipp geht zum Kanal der Kanzlei WBS, wo Rechtsanwalt Solmecke darauf reagiert, dass an Richter Andreas Müller jetzt seine Richtervorlage nach Karlsruhe geschickt hat, um das Cannabisverbot überprüfen zu lassen. Und Solmecke erklärt dann nochmal ganz genau, was das eigentlich zu bedeuten hat. Auch dazu kleiner Ausschnitt.
Es ist so, dass Richter, die der Meinung sind, dass irgendein Gesetz, was schon aktuell existiert, gegen unsere Verfassung verstößt, das überprüfen lassen können durch ein entsprechendes Kontrollverfahren, ein Normenkontrollverfahren, sogenanntes konkretes Normenkontrollverfahren. Das heißt, ein Paragraph wird überprüft. Und hier geht es darum, dass der Richter Andreas Müller gerne überprüft haben möchte, ob die Regelungen aus dem Betäubungsmittelgesetz jedenfalls dann verfassungswidrig sind, wenn sie Menschen betreffen, die Cannabis konsumiert haben. Und aus einer Pressemitteilung des Amtsgerichts Bernau geht jetzt erstmal hervor, was überhaupt der Sachverhalt war und was das eigentliche Strafverfahren war, was jetzt nicht weitergeht, weil Andreas Müller sagt, lass erstmal das Verfassungsgericht darüber sprechen.
So, jetzt hoffentlich überhaupt noch irgendwer da, der hier noch zuguckt bei den DHV-News. Guckt also erst die News zu Ende und dann habt ihr danach noch eine Menge Stoff zum Weitergucken. Vielleicht soll ich am Ende nächste Mal irgendwie Videotipps am Ende der Sendung geben und nicht am Anfang. Naja, also herzlichen Dank an alle, die jetzt noch da sind und auf zum nächsten Thema. Das ist nur ein kurzes Update von letzter Woche, da hatte ich schon berichtet, über den Prozess gegen die Ladenkette Hanfnah wegen des Verkaufs von CBD-Hanfblüten. Da war jetzt der zweite Prozesstag und der war recht kurz. Da ist nicht viel gemacht worden, außer dass zwei weitere Prozesstage terminiert worden sind. Und vor allen Dingen wurde vereinbart, dass noch ein weiterer Gutachter rangeholt wird. Und dieser Gutachter könnte die Richterin eventuell umstimmen. Das ist eigentlich das Interessanteste daran. Der Ladeninhaber Tobias Pietsch hatte ja schon einmal die Richterin gebeten, das Cannabisverbot in Karlsruhe überprüfen zu lassen beim Bundesverfassungsgericht. Mit unserer Richtervorlage, unserer Empfehlung sozusagen für alle wegen Cannabis-Angeklagten. Tobias Pietsch hat das so gemacht. Die Richterin hatte das zunächst abgelehnt. Und jetzt hat sie aber versprochen, nach der Beurteilung durch den Gutachter darüber nochmal nachzudenken. Da drücken wir also die Daumen Richtung Freiburg und sind gespannt, wie der Prozess weitergeht.
Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox.
So, jetzt die nächste Nachricht hat mal wieder nur sehr indirekt mit Cannabis zu tun. Es geht um mexikanische Drogenkartelle. Viele von euch kennen das Ganze von den Netflix-Serien Narcos und so weiter. Ich habe die auch alle gesehen und das kommt einem erstmal wie so ein Abenteuerroman vor, wie eben so eine Serie, die irgendwie spannend ist, bisschen Blut und so weiter, ohne viel realen Hintergrund. Aber ich lese seit 20 Jahren praktisch jeden drogenpolitisch relevanten Artikel und ich muss sagen, diese Serien sind im Grundsatz wirklich real life. Das ist keine Fiktion. Das ist tatsächlich ungefähr so, läuft das da in Mexiko und Kolumbien und so weiter. Also von daher wirklich empfehlenswert. Diese Serien, die bringen einem wirklich die Realität näher. Aber ganz aktuell kann ich mir jedenfalls diese Geschichte hier nicht verkneifen, auch wenn sie eben nicht 100% Cannabis-Thema ist. Das Sinaloa-Kartell hat in der Stadt Culiacán eine Ausgangssperre wegen Corona verhängt, also im Prinzip komplett die staatliche Arbeit da übernommen. Es gibt eine Ausgangssperre ab 22 Uhr und es wird mit Prügelstrafe, Arrest und Geldstrafe gedroht. Also jeder, der von den Kartellleuten nachts auf der Straße erwischt wird, wird erstmal gecasht, 2 Tage irgendwo festgehalten, verprügelt, wird Geld abgezogen und dann darf er wieder nach Hause gehen, wenn er Glück hat. Aber vermutlich halten sich viele Leute an diese Ausgangssperre. Die wird auch durchgesetzt. Schwer bewaffnete Gangster patrouillieren dann da nachts irgendwie, gehen ihren Geschäften wahrscheinlich dann in Ruhe nach, weil sonst keiner rumläuft. Wissen sie gleich, okay, hier sind nur Kollegen unterwegs. Ich glaube, den verbotenen Alkoholhandel haben sie dann, in der Corona-Krise ist da irgendwie Alkoholverbot und da regeln die gleich noch mit, die Versorgung. Naja, nur Menschen, die von der Arbeit nachts nach Hause kommen, die werden auf der Straße geduldet, alle anderen werden entsprechend bestraft vom Kartell. Und die Medienberichte dazu, die schreiben alle völlig selbstverständlich, dass das Kartell die Stadt kontrolliert. Ja, die Stadt Culiacán, die vom Sinaloa-Kartell kontrolliert wird, da ist es jetzt so und so, völlig normal. Und der Befehl für diese Aktion, für die Durchsetzung der Corona-Maßnahmen, kam von den Söhnen von Joaquim Guzmán, bekannt als El Chapo, siehe Netflix-Serie. El Chapo selbst ist ja mittlerweile in den USA im Gefängnis, den haben sie dann gekriegt. Aber seine Söhne regeln halt da jetzt beim Sinaloa-Kartell alles locker entspannt weiter. Und einer von denen ist letzten Oktober von der Polizei mal festgenommen worden, wieder, ne, großer Fisch gefangen vom Sinaloa-Kartell und so. Und dann ist die ganze Privatarmee des Kartells da angerückt, auch in der Stadt Culiacán, haben überall Schießereien angefangen, Straßenblockaden und so weiter, waren ruckizucki viel mehr als die Polizisten an der Polizeidienststelle, die auf den Guzmán aufgepasst haben, und bis die Polizei dann geflohen ist und den er wieder rausgelassen hat im Prinzip. Ja, also man kann wirklich sagen, das Kartell hat die Stadt komplett in der Hand. Und warum erzähle ich das jetzt überhaupt alles? Weil es eben zeigt, wohin Drogenverbote am Ende führen können. Wenn man eben diesen ganzen Krieg gegen Drogen bis aufs Letzte hochfährt, Armee reinschickt, wie Mexiko das macht und so weiter, und dann vielleicht insgesamt noch ungünstige Ökonomie hat, sodass dann eben die Drogenökonomie einen großen Anteil daran hat, da wird eben organisierte Kriminalität dermaßen angefüttert, bis sie eine extreme Macht durch riesige Geldberge und Privatarmeen haben. Und eben sogar die Funktion des alltäglichen Lebens übernehmen, wie eben Corona-Maßnahmen durchsetzen. Letztens gab es auch Berichte von anderen Kartellen, die im Rahmen der Corona-Krise Lebensmittelpakete an die Bevölkerung verteilt haben und so weiter. Also die spielen da wirklich Staat. Und deswegen sind eben auch in der Global Commission on Drug Policy, die ich eben am Anfang erwähnt habe, eben auch ehemalige Staatspräsidenten von Mexiko und Kolumbien zum Beispiel vertreten, die eben sehen, wie ihre Staaten an Drogenprohibition kaputt gehen. Bei uns sind die ganzen Auswirkungen natürlich nicht ganz so dramatisch, insbesondere auch, weil die restliche Ökonomie sehr stark ist und eben dieser Drogenanteil nicht so riesig ist. Und wir auch kein Durchgangsstaat eben von Südamerika nach Nordamerika sind, wo eben viel Geld hängen bleibt. Aber in kleinem Rahmen haben wir das durchaus schon mit der organisierten Kriminalität, die durch Drogen aufgepäppelt wird. Und dann stellen wir uns in dem Rahmen ruhig mal vor, wie ist denn das, wenn die Hells Angels zum Beispiel die Kontrolle der Corona-Maßnahmen in der Innenstadt von Hannover übernehmen würden und die Zeitungen völlig schreiben würden, ja, die Hells Angels kontrollieren halt da die Innenstadt. Oder eben in Berlin bestimmte Clans bestimmte Stadtteile kontrollieren oder in bestimmten Straßenzügen die Corona-Maßnahmen durchsetzen, nachts mit Prügelstrafe. Ja, ist nicht so, aber man kann sich schon fragen, wie weit sind wir denn davon eigentlich entfernt und was hat das mit Drogenprohibition zu tun? Angefangen hat übrigens auch das Sinaloa-Kartell mit Cannabis. Und nochmal Drogenpolitik über Cannabis hinaus, das lässt sich eben schwer trennen manchmal. Die ganze Geschichte des Cannabisverbots ist eben auch eine Geschichte der Drogenprohibition. Und Cannabis ist da nur mit reingeraten sozusagen, hat gar keine eigenständige Geschichte. Und so ist eben auch der Kampf gegen Prohibition nicht nur auf Cannabis-Ebene zu führen. Drogenprohibition hat bei jeder Substanz negative Auswirkungen, insbesondere wenn es um die Verfolgung der Konsumenten geht. Und da ist seit langer Zeit Portugal das Vorzeigemodell sozusagen, was die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten angeht. Da die meisten Zuschauer hier wiederum haben davon gehört. Die Drogenbeauftragte spricht davon, mehrere jetzt hintereinander, die gesagt haben, ja, das portugiesische Modell, gucken wir uns mal an. Vielleicht gibt es irgendwann Bußgeld für bestimmte Drogen. Die reden zwar immer nur von Cannabis, aber das Besondere an Portugal war eben, dass es eben auch um andere Drogen geht. Und bisher, seit 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile bald, machen die das und es hat wenig Nachahmer gegeben und das ändert sich jetzt. Der US-Staat Colorado, einer der ersten, die eben auch Cannabis legalisiert haben, hat das jetzt eingeführt für Heroin, Kokain, Fentanyl. Da gibt es jetzt keine Strafverfolgung mehr, ist keine Straftat mehr, jedenfalls bei Erstauffälligen mit geringen Mengen. Wie hoch die Eigenverbrauchsmengen genau sind, geben die Berichte leider nicht her. Aber es wird mit Einsparungen bei den Repressionskosten um die 10 Millionen Dollar gerechnet und die sollen in neue Drogenbehandlungscenter investiert werden. Also auch das konnte ich euch hier nicht ersparen, weil es eben ein ganz wichtiger Aspekt ist bei der internationalen Drogenpolitik, dass dieses Modell Portugal endlich mal irgendwie seedet und woanders Nachahmer findet, was jetzt hier in Colorado geschehen ist. Ja, aber jetzt zurück zu unserem Hauptthema hier im Kanal, Cannabis. Und da gab es etliche Medienberichte diese Woche mit der Frage, ob Cannabis womöglich vor Corona schützt. Hat man hier schon mal das Thema, bisher gibt es eben keine Beweise dafür und auch diese Woche erwähne ich das eigentlich nur, weil es da einige Medienberichte eben gegeben hat, bevor ihr nachher alle in die Kommentare schreibt, warum hast du darüber nichts gesagt? Gut, also sage ich was drüber. Grundsätzlich muss man wohl sagen, Artikel über wissenschaftliche Erkenntnisse, wo die Überschrift ein Fragezeichen hat, sind schon mal nicht viel wert, sprechen nicht von irgendwelchen gesicherten Erkenntnissen. Und ein kanadischer Forscher hatte das Thema eben mal ins Spiel gebracht. Und er hat zumindest jetzt auch mal eine wissenschaftliche Erklärung dafür gebracht, warum Cannabis möglicherweise helfen könnte, nämlich über den ACE2-Rezeptor. Den braucht Covid wohl zum Einnisten in den Körper, um da den Angriff zu starten. Und Cannabis hat eben Einfluss auf diesen Rezeptor. Und so wird eben da argumentiert, könnte vielleicht sein, dass Cannabis da bestimmte Cannabis-Sorten eine prohibitive Wirkung haben. Und er sagt auch gleich dazu, es ist eben nicht irgendwie stinknormales Schwarzmarktgras, sondern sie haben da riesige Testreihen irgendwie und nur ganz bestimmte Sorten Cannabis helfen da aufgrund bestimmter Cannabinoide, die da drin sind eben und besonders Einfluss auf diesen ACE-Rezeptor haben und nicht so viel THC, dass die Leute, die es dann konsumieren sollen, halt tierisch breit sind. Aber die Studie ist noch von keinem anderen Wissenschaftler geprüft worden, wie das üblicherweise so ist. Bei anerkannten Studien hat man immer andere Forscherteams, die dann nochmal drüber gucken, das ist bisher nicht passiert. Und mir zumindest ist auch noch nicht ganz klar, inwieweit die zitierten Forscher da Kontakte zur kanadischen Cannabisindustrie haben, inwieweit die da eingebunden sind und inwieweit da eben hinter so einer Meldung dann auch entsprechende Interessen stehen, besonders wenn dann gesagt wird, ja, nur diese bestimmten Sorten helfen da, alle anderen helfen nicht. Naja, und es ist auch ausdrücklich erstmal nur eine Theorie, sagen die Forscher selbst, das ist eine Theorie, die es jetzt zu erforschen gilt. Also sind Fragezeichen in der Überschrift absolut berechtigt und sollte niemand, immer noch niemand rumlaufen und sagen, Cannabis hilft gegen Corona. Auch wenn möglicherweise unter bestimmten Umständen und so weiter und bei bestimmten Sorten, tralala, wer weiß, vielleicht finden sie noch irgendwas Schönes dazu raus. Aber im Moment kann man solche Behauptungen nicht bringen. Gut, damit sind wir bei den Terminen. Es ist wieder mehr als einer dieses Jahr. Einen werde ich selbst verantworten. Am Samstag, 16. Mai, 16 Uhr, bin ich eingeladen im Livestream beim Hanfjournal, im Facebook-Livestream. Infos wie immer in der Videobeschreibung. Genauso wie für das Online-Treffen der Ortsgruppe in München, Sonntag, 17. Mai. Und Montag, 18. Mai, trifft sich die Ortsgruppe Braunschweig, ebenfalls online. Und damit bin ich soweit fertig hier. Wünsche mir, dass ihr den Kanal abonniert. Macht die 150.000 voll demnächst mal. Aktiviert die Glocke, damit ihr mitkriegt, wenn ein neues Video von uns hochgeladen wird. Manchmal gibt es ja auch noch Überraschungen zwischen den News am Freitag. Und liked dieses Video. Bitte danke gerne. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.